Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 7.10.2010 ist Werner Levin. Wir begrüßen Sie recht herzlich auf dem Sender NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Heute gibt es Esperanto direkt und quer durch das ganze Esperanto-Land. Unsere Sendung heute im Studio sind René, Werner und Werner und als Gast ist Stefan mit dabei. Und liebe Hörer und Hörer, in den Pausen zwischen Beiträgen senden wir wieder Musik. Eingangs haben wir schon einen Kinderchor und Jean über Sonne, Mond und Kindersachen singen lassen. Und René wird dann die nächste Musik weiter ankündigen. Aber zum Beginn unserer Sendung, Werner, möchte ich doch vorschlagen, dass du mal unsere große Einladung nochmal wiederholst.
Unsere Einladung, die bezieht sich auf einen Esperanto-Schnupperkursus, der ab 22. Oktober bis zum 24. Oktober stattfindet in der Oststadt
in
der Brandenburg im Neuhoba-Treff, Salvador Allende Straße 18, Freitag ab 18 Uhr, besser gesagt ab 19 Uhr, bis zum Sonntag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Der gesamte Sonnabend ist also für den Esperanto-Kursus vorgesehen. Wir werden dort ein gesamtes Lehrbuch durchnehmen. Und zwar nennen wir es deswegen Schnupperkurs, weil man ja in diesen zwei Tagen sind das ja eigentlich nur gar nicht die ganze Sprache beherrschen kann. Aber wir werden die gesamte Esperanto-Sprache vorstellen, sodass derjenige, der nicht nur schnuppern wollte, sondern sich mehr beschäftigen möchte mit Esperanto, kann er also sich per Netz und per Lehrbücher, wir werden ja in einer Sendung in 14 Tagen auch über Lehrbücher sprechen, kann sich dann also weiterbilden. Wir werden übrigens überall mithelfen. Wir laden aber erst einmal ein zu diesem Schnupperkursus und bitten alle Neubrandenburger, sich daran zu beteiligen, die Interesse ein bisschen an Esperanto haben, mal sehen wollen, wie die Esperanto-Freunde sich so bewegen. Und wer nur mal so ein bisschen reinschauen möchte, ist herzlich willkommen. Wir sind in diesem besagten Club der AWG, Neuwo Bar. Drei Häuser sind dort, drei Hochhäuser. Das mittelste von der Hofseite aus ist zugänglich. An diesen drei Tagen, da sind wir also in diesem Club.
Ja.
Ja. Und da laden wir alle ein. Alle möchten unbedingt kommen.
Ja. Liebe Hörer und Hörer, Sie haben es schon mitvernommen. Man muss nicht an allen drei Tagen teilnehmen. Man kann stundenweise teilnehmen. Es wird auch für diejenigen, die etwas länger da sind, so Verpflegung und Getränke gesorgt. Und der Eingang, den Werner hier von der Hofseite der drei Hochhäuser in der Salvador Allende Straße in der Oststadt erwähnte, ist extra für diesen Nachbarschaftstreff oder Neuwober-Treff mit außen mit einer Treppe und Tür versehen, sodass man nicht über den Haupteingang kommen muss, sondern sich diesen Eingang nehmen kann. Die Zeiten hat Werner schon gesagt und wir werden zum Schluss unserer Sendung nochmal diese Einladung wiederholen für den, der es noch nicht gehört hat oder der nochmal Einzelheiten hören möchte.
Ja, und ganz wichtig ist, wer an allen drei Tagen oder zumindest am gesamten Sonnabend teilnehmen möchte, da bitten wir um die Anmeldung, weil wir kaufen die Lebensmittel alle ein, also für das Abendbrot am Freitag, für Frühstück, Mittag, Kaffeeklatsch und Abendbrot am Sonnabend und für Frühstück am Sonntag, dass also diejenigen, die dort wirklich bleiben und also logischerweise auch mit verpflegt werden, das bitten wir um die Anmeldung. Die kann telefonisch erfolgen unter Werner Levin Neubrandenburg oder Werner Pfennig im Telefonbuch oder unter unserer Netzanschrift, die da lautet info@esperanto-nb.de. Da findet man uns also über alle Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. Ja, wir werden zum Schnupperkurs dann noch ein bisschen sagen, warum man das eigentlich machen soll. Und zwar nur wenige Punkte. Esperanto ist die einzige lebende Plansprache, die eine schnell erlernbare, logisch aufgebaute, neutrale Plansprache ist. Sie hat keine Ausnahmen in der Rechtschreibung, keine Ausnahmen in der Grammatik, beruht auf ein raffiniertes Wortbildungssystem, wo man durch Vor- und Nachsilben die deutschen Worte bauen kann, und jedes Wort im Esperanto ist in jedes andere Wort umwandelbar. Ich kann sie aus Substantive Verben machen, aus Verben Adjektive und so weiter, die dollsten Dinge. Das alles geschieht aber auf Basis eines strengen Regelsystems. Esperanto ist eine junge Sprache. 120 Jahre plus x ein bisschen besteht diese Sprache, ist weltweit vertreten und hat als Ziel die weltweite Verständigung auf der Basis der sprachlichen Gleichberechtigung. Sprachliche Gleichberechtigung heißt, ich muss mich nicht unterordnen unter eine andere Nationalsprache und werde dann mit schiefem Lächeln angehört, wenn ich nicht ganz korrekt spreche, sondern alle Esperanto-Sprecher befinden sich auf gleicher Augenhöhe. Das ist also psychologisch sehr wichtig. Und drittens, derjenige, der Esperanto gelernt hat, wird in eine faszinierende, bunte, internationale Welt eingehen können, eindringen können, wird sich informieren können per Netz, per Zeitschriften, per anderer Medien, die es gibt, was alles los ist in Europa, in Deutschland, in der Welt. Und das ist also schon ein großes Plus für Esperanto. Aber jetzt machen wir erstmal eine Musikpause.
Ja, und jetzt habe ich es vergessen.
Na, dann bin ich erstmal. Vielleicht wäre wieder ein Lerner. Von der Gruppe Esperanto, der Titel Bandolio, oh, den kann man gar nicht übersetzen. Hi.
Die liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle und Esperanto. Heute mit unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Wir haben begonnen mit einer ganz speziellen Einladung für Ende des Monats in die Oststadt nach Brandenburg, aber jetzt kommen aus dieser bunten Welt, die Sana Fenicha angekündigt hat, wenn man Esperanto lernt, in die man kommt. Aus dieser bunten Welt kommen jetzt einige Informationen, Splitter und was uns gerade so aufgefallen ist. Und Werner, was gibt es denn bei uns im Bereich hier in der Umgebung erwähnenswert?
Ja, erwähnenswert wäre unser Septembertreffen unseres Esperanto-Vereins. Wir waren also Mitte September in Stralsund. Einmal im Jahr fahren wir nach Stralsund. Das Programm war dort so, dass wir nach der Ankunft erstmal ein festiges Frühstück genommen haben. Das ist zwar nicht so wichtig, aber nur mal so am Rande. Dann wurden wir erwartet von einem erfahrenen Stadtführer, der uns durch die schöne alte Hansestadt geführt hat und erklärt hat, was es dort alles an Sehenswertem gibt, und hat auch viele kleine Bemerkungen gemacht. Und eine Episode, die sollte man unbedingt erzählen, ist: ein alter Stralsunder Esperanto-Freund wohnte parterre im Stadtzentrum. Und er hatte wohlweislich als Jugendlicher mal das Fenster nur so angelehnt, oder so dass es also zu schien, aber offen war. Und er kam spät abends nach Hause, später als er durfte, und wollte in seine eigene Wohnung. Und als er so auf dem Fenster war und schon reinklettern wollte, wurde er von draußen festgehalten und es wurde gerufen: Haltet, ein Einbrecher, ein Einbrecher. Und da hat man ihn so lange festgehalten auf dem Fenster, bis die Volkspolizei kam und das Problem aufklärte, und es war nichts mehr mit still nach Hause kommen. Und da wurde er eben auch
ein Hallo.
Ein großes Hallo. Aber interessant. So, das war also die alte Hansestadt. Wir wissen ja, sie war sozusagen die Wahlen von Lübeck. Lübeck war ja die Königin der Hanse. Stralsund hatte aber viele neuere Aufgaben. Sie gehörten ja zum wendischen Quartier und hat sich also durch diesen Handel und Wandel, sie kam ja um Rügen herum, einmal nach Osten, brauchte man also nicht so viel Umwege machen. Jedenfalls war Stralsund ganz wichtig und auch für die Hanse ein ganz großer Posten.
Ja, auch relativ gut zu schützen. Ne?
Und gut zu schützen, sie liegt ja faktisch auf einer Insel. Mhm. Diese Insel ist nun durch Wege und Straßen natürlich mit dem Festland ganz gut verbunden, aber damals sehr gut zu verteidigen, und nicht einmal Wallenstein konnte sie besiegen. Ja, das war also Stralsund. Dann haben wir einen schönen Kaffeeklatsch gemacht, und in diesem Kaffeeklatsch hat ein Esperanto-Freund, der krank war in Kuba, der wollte eigentlich zum Weltkongress, der ja in diesem Jahr in Havanna stattfand, blieb aber hängen in Santiago de Cuba und musste die gesamten 4 Wochen in einem Hospital zubringen. Und der hat also gesagt, ich konnte kein Spanisch. Englisch auch nicht, aber Englisch hätten sie auch nicht verstanden. Und was nun? Er hat also nur Esperanto gesprochen und hat gesagt, durch das Esperanto konnte ich mich zwar nicht richtig verständigen, aber ich konnte sagen, wo ich Schmerzen habe und welche Probleme ich habe und was ich will. Und mit einigem Hin und Her konnte man das also wahrnehmen, was derjenige wollte. Außerdem, das war Nummer 1, Esperanto hat geholfen, sich in einem spanischsprachigen Land zurechtzufinden, so ein bisschen. Zweiter Punkt war, die Person hatte Esperanto-Kontakt. Das heißt, Esperantisten gibt es in der ganzen Welt, in einer großen Diaspora. Und die wurden ausfindig gemacht, die haben ihn also jeden Tag besucht und betreut. Da konnte er dann richtig Esperanto sprechen. Und sein versäumter Weltkongress, den er nicht besuchen konnte, ihm wurden dort Filme vorgeführt und Dias und alle möglichen Papiere übergeben aus dem Kongress bis hin zu Plakaten, um ihn eben teilhaben zu lassen im Nachhinein am Weltkongress. Also das per Esperanto, ein Zufallstreffer sozusagen, der mitgeholfen hat, zu überstehen diese 4 Wochen in einem fremden Land. Jetzt ist René dran.
Ich habe hier was im Ora Raidanto von den Schweriner Esperantisten gefunden. Also dort fand ab dem 29. August eine Ausstellung statt, an der auch Esperanto-Leute erwähnt wurden, und zwar Marie Hankel und Herbert F. Höweler wurden dort erwähnt in der Ausstellung. Die waren nämlich in den Anfangsjahren, vor 100 Jahren ungefähr, dort aktiv.
Ja, um das nochmal zu vervollständigen. Ach, ich kann
nicht. Na, mach weiter. Ne?
In Schwerin gibt es ja jetzt eine Marie-Hankel-Straße, die nach der eben erwähnten Marie-Hankel benannt worden ist. Und dort ist ja sogar, jetzt können sogar die Leute dort per Bus aus, hin und her fahren. Die Haltestelle soll da fertig sein. Hier ist noch was anderes. Einer von den Esperantisten aus Schwerin war seit dem 18. Mai in Island. Da hat also eine kleine Weltreise unternommen. Ja, hier ist so ein kleiner Artikel drin. Ein Pärchen aus Finnland hat die Esperantisten aus Schwerin ab dem 6. Juni besucht. Und ja.
So. Ja, und waren nun in Deutschland.
Und in Prenzlau waren die auch, ne?
Die waren auch in Prenzlau.
In Prenzlau waren
die haben eine Deutschland, eine Esperanto-Deutschland-Reise unternommen.
Ja, ja, er ist ja aus Süddeutschland und sie ist Finnin.
Ja. Ja. Die sprechen nur Esperanto untereinander, haben sich auch verliebt. Und interessant ist eben, das hast du nicht so richtig aus, die haben sich also orientiert, wo findet 2010, wo findet überall in Deutschland Esperanto statt? Und da sind sie wirklich von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort gezogen, um an den verschiedensten Esperanto-Veranstaltungen teilzunehmen. Und hier bei uns sozusagen einmal in Prenzlau und einmal in Schwerin. Und das ging aber weiter noch, ne?
Ja, sie sind so im Zickzack durch Deutschland. Bis Konstanz, wo er ja herrscht.
Ja.
Ja. Ja, liebe Hörer und Hörer, ich wollte nochmal nur ganz kurz ergänzen. René hat hier gesagt, er liest aus dem Ora Raidanto vor. Das ist ein vierseitiges Informationsblatt aus Schwerin und unsere Vereine, auch der Verein Neubrandenburg, die geben meist solche Informationsblätter geringeren Umfangs heraus, um über sich zu informieren und zu werben. Wir haben zum Beispiel das Werder Informilo oder den Grünen Boten, der auch regelmäßig von Werner Pfennig, falls genug Nachrichten vorliegen, dann herausgegeben wird. Und jetzt ist wieder die nächste Musik, war nach 7 Minuten, denke ich.
Ja. Welchen Titel nehmen wir da? Den zweiten. Massilia Son System singt jetzt Sunobriloi, das heißt Sonnenschein. Oder so. Uno brilla gli dati non la moterai, 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 o tu, grande via corto alinoi, illuminiamo, o tu, grande via corto alinoi, illuminiamo, io ci lauro, venga che si va fuori.
Chi è di noi che ne voglio
Ja, liebe Hörer und Hörer, René hatte ja gerade und ich, wir hatten gerade von den Informationsblättern erzählt, zum Beispiel dem Neubrandenburger Werder Informilo, der grüne Bote. Das findet man natürlich auch, wenn man es geschickt bekommt, in seinem Briefkasten, aber man findet es auch im weltweiten Netz unter unserer Netzseite www.esperanto-nb.de. Und dort, René, ist es ganz leicht zu finden unter?
Gleich auf der Startseite sind die aktuellsten gelistet.
Aha, gut. Das war's also. Und jetzt machen wir weiter im Text. Wieder ein kleines Leckerbissen aus dem Esperanto-Land, und zwar aus Deutschland. Bisher haben wir oft davon gesprochen, dass wir eine offizielle Bezeichnung Esperanto-Stadt Herzberg im Harz gibt, dass es das gibt. Dort arbeitet der Esperanto-Verein, der Deutsche Esperanto-Bund und die Stadtverwaltung und die Bürger eng zusammen, um Esperanto praktisch anzuwenden. Aber die letzte Information, die ich gefunden habe beim Blättern im weltweiten Netz, war folgendes. Fass an Stich vom Bürgermeister. Eröffnet wird die Johanneswoche am Freitag, den 18. Juni um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Dann sticht der Bürgermeister Detlef Linz das erste Bierfass an. Es erfolgt ein gemütliches Beisammensein. Am Sonntag, den 19. Juni, steht erstmalig die Kunstsprache Esperanto im Mittelpunkt. Und das hat einen guten Grund. Der Stockholmer Lehrer Josef König, Stockholm ist also eine Gemeinde, geboren auf Auwersmannshof in Dölmholthausen, hat am Ende des Zweiten Weltkrieges in Stockholm unterrichtet. Er war ein glühender Verehrer dieser Sprache, weiß Ferdi Tillmann zu sagen. Einige Dinge wie die Esperanto-Straße, die dortige Bushaltestelle, eine kleine Esperanto-Glocke, ein Kirchturm oder der an Samenhof erinnernde Esperanto. Esperanto und seinen Erfindern, dem weißerischen... ich habe den Satz nicht richtig begriffen gleich. Das alles erinnert eben an Esperanto und seinen Erfindern, dem weißrussisch-polnischen Erfinder Ludwig Lazarus Samenhof. Und eine Ausstellung zu Esperanto wird während dieser Veranstaltung am Sonntag um 11 Uhr im Kulturzentrum Schäpes Huaf im Dölmholthausen eröffnet. Im Anschluss erfolgt die Wanderung zu den 8 Stockholmer Esperanto-Städten. Dazu gibt es am Rande des Kinderschützenfestes einen Sprachkurs. Und zu hören sein wird die Sprache auch der MGV, das heißt Musik, vielleicht, und Gesangsverein Stockholm, hat sein Begrüßungslied eingeübt und auch der Chor wird ein Lied in Esperanto vortragen. Das ist also für uns oder für mich relativ neu. Ich sehe es als eine kleine Sensation an, dass wir auch ein Dorf haben, in dem es 8 Erinnerungspunkte an Esperanto gibt, dank eines Lehrers, und dass ich eigentlich jetzt auch offiziell Esperanto-Dorf nennen könnte.
Ja, vielleicht gibt es das neben der Stadt. René und Regie sagt...
Ich möchte noch was ergänzen.
Ja, na.
Ich habe hier von Stockholm erzählt. Keiner weiß, wo das ist. Jedenfalls habe ich es nicht gewusst. Und Stockholm ist ein Ortsteil im Sauerland von einer Stadt, die heißt... Oh, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wo ist denn das?
Na, Sauerland.
Von Sundern. Und das Sauerland, wusste ich auch nicht, wo das ist. Ich habe im Atlas gewälzt, habe es gefunden und kann es mal Folgendes einordnen. Nordwestlich vom Sauerland liegt Dortmund. Nordöstlich liegt der Arnsberger Wald. Südöstlich liegt das Rothaargebirge und südwestlich liegt das Bergische Land. Und mittendurch das Sauerland fließt ein Fluss, der heißt Lenne, und die Stadt mitten im Sauerland, die größte, heißt Lenneberg. Anna Lenne.
Ja. Also nun wissen alle Hörer von der Brandenburg und Umgebung und im Internet, wo das Sauerland und dieses Dorf ist. Prima, und nun endlich die Musik.
Jetzt singt Martin das Lied Vivo Dura Sed Vimolas. Das Leben ist hart, aber du bist weich.
Ciamra, jana urbo, ribuceo, zeba zubo, loci cosa strola mono, farbo para, zebra polo. Ribrociado, cae a mono, e drona tenda, urba e tono. Das mich und dem zu Kula, kein bisschen als Erdo Kula, nur. Noch so falas, kann ich pensas, che, vivo duras, es die Mola, Mono mangas, ins es abonde, kein mit Rettas, es die Ola, plena, je po ego, spazio plena, je raggedo, mi prossima, tira zampe, kusas abus, miri zampe, non so palas, cani, pensas che, vivo dura, se si mola, mono manca, sempre amo me, cai mi tretas, se si mola, para su joy, such a sheep boy, via auto, via in deep boy, no. Telefono, telecano, via in paro, via mano, no. Non so para che ni pensas che, vivo duras e simola. Mono mangas mentre amo te, cai mi prestas e ti tola, nocco palas cai mi tentas te, vivo curas e ti tola, mono mangas mentre amo te, cai mi prestas e ti tola.
René, du hast was auf Lager. Die Hörer warten schon auf deine Informationen.
Ich habe hier in der September-Ausgabe von der Esperanto-Revue was gefunden vom Weltbund. Dort sind jetzt, man kann jetzt die gesammelten Werke von Herrn Samenhof, das sind mindestens 30, 40 Bände, beim Esperanto-Weltbund kaufen. 1, 2, 3, 4, 4, ja, das ist eine riesengroße Kollektion. Die hatte mal ein japanischer Esperantist initiiert und jetzt gibt es einem noch ganz viele Exemplare, die man kaufen kann. Was habe ich noch hier Schönes? In diesem Jahr fand vom 19. bis 23. Juni der 6. Asiatische Kongress statt, und zwar in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Ja, dazu werde ich mal, wenn die Zeit es reicht, noch was sagen. Der 6. Asiatische Esperanto-Kongress und auch noch in einem Binnenland der Mongolei.
Ja, und hier steht auch schon in dieser Zeitschrift drin, wann der 7. Kongress, ach nee, wo der stattfinden wird. Und zwar findet der 2013 statt, sieht so aus, als wenn nur alle 2 Jahre sind, ne? Der ist dann für Israel geplant. Das Programm während dieser 5 Tage soll sehr inhaltsreich gewesen sein. Und es nahmen Leute aus sehr, sehr vielen Ländern teil.
Ja.
Ach ja, so aus 215 Teilnehmer aus 27 Ländern. Darunter waren mehrheitlich Asiaten, es waren aber auch Europäer, Amerikaner und Leutchen aus Ozeanien anwesend.
Ja, jetzt haben wir noch ein wunderbares Thema, und zwar unser Stefan, den wir ja immer wieder erwähnt haben. Stefan kann sich ja kurz vorstellen, er ist zwar als Vorname schon immer wieder gesagt worden, Er ist übrigens Neubrandenburger geworden seit einiger Zeit und wir begrüßen ihn nicht nur in dieser Redaktionsgruppe ganz herzlich, sondern auch als Städter und freuen uns, dass wir einen aktiven neuen Freund dazu gewonnen haben. Stefan, du bist ja eigentlich ein Weltenbummler, wenn man Europa mal als Welt bezeichnet. Wo überall in Europa bist du gewesen? In welchen Ländern?
Ja, gut, also fangen wir in der einen Richtung an. Das wäre dann Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, England, Dänemark, Schweden, ein bisschen in Polen, in Tschechei.
Ja, das waren natürlich nicht nur Besuche, die du dort absolviert hast, sondern zumindest in einigen Ländern warst du ja längere Zeit. Du warst also nicht Tourist im klassischen Sinne, wo man dann hinfährt und 14 Tage, 3 Wochen verbleibt und dann nach Hause fährt, sondern du hast dich ja zumindest in einigen dieser Länder, und das sind ja ganze Sprachfamilien, die wir hier erwähnt haben, hast du dich ja aufgehalten. Welche Sprachprobleme hattest du während deines längeren Aufenthaltes?
Ja, gerade während der längeren Aufenthalte hatte ich dann keine Sprachprobleme mehr. Die hatte ich in den Ländern, wo ich nur durchgereist bin. Und aufgefallen sind mir die besonders in Ungarn. Dort ist also weder Russisch noch Englisch noch Esperanto bis in die Dörfer vorgedrungen. Und ich musste doch dort wirklich mit Zeichensprache mit den Leuten reden. Und diesen Zustand zu ändern, das ist nicht Aufgabe der Politiker, das ist unsere aller Aufgabe. Und Esperanto bietet sich dazu an.
Das wäre eine schöne Lösung, auf das wir ja alle irgendwie hoffen. Aber die Esperanto-Menschen und die Esperanto-Bewegung hat ja nicht die Aufgabe, Esperanto weltweit einzuführen. Unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, Esperanto in der Praxis sich bewähren zu lassen. Ja, sag mal, du warst ja zum Beispiel in Portugal. Das ist ja nun das westlichste der westeuropäischen Länder. Die sprechen natürlich Portugiesisch. Hast du das irgendwie in einem Kursus gelernt oder wie verlief das?
Als ich nach Portugal gefahren bin, konnte ich bereits Italienisch sprechen. Und ich habe dort eben auch Italienisch gesprochen, langsam, und die Leute haben es verstanden. Und es gab ein paar Leute, die auch Italienisch gesprochen haben, andere haben etwas Englisch gesprochen. Ich hatte also nicht wirklich ein Sprachproblem in Portugal. Und ich habe dann in den folgenden Wochen und Monaten eben von Italienisch auf Portugiesisch umgeschaltet.
Aha, also praktisch aus der Praxis heraus.
Von einem Dialekt zum anderen, kann man sagen.
Ja, von einem romanischen Dialekt in den anderen. Ja, und dann warst du auch in Spanien. Man sagt ja immer, die sind sehr ähnlich, diese beiden Sprachen. Aber die Praktiker sagen manchmal, das stimmt ja gar nicht. Aber du hast das ja erlebt, du kannst es am besten beurteilen.
Ähnlichkeit ist etwas sehr Relatives. Das hängt davon ab, was man nun als Ähnlichkeit noch akzeptiert und was nicht mehr. Und
ja.
Deshalb sagen eben die einen sind ähnlich und die anderen sind nicht ähnlich.
Ja, ich bin da auch immer auf Kriegsfuß, wenn man mir sagt, Holländisch und Deutsch ist ähnlich oder Englisch und Deutsch ist ähnlich, dann muss man auch manchmal protestieren und sagen, nee, so ist das ja nicht. Ja, das waren also die romanischen Sprachen, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, dann hast du aber noch andere Sprachen erlebt, sagen wir mal, und gelernt. Also das Englisch. Wie lang warst du oder wie war das bei deinem Englisch?
Englisch habe ich zuerst eineinhalb Jahre lang in der Schule gelernt, schon als Erwachsener, also auf dem zweiten Bildungsweg. Und meine Mitschüler konnten schon etwas Englisch aus der Hauptschule. Und die Lehrer befürchteten, ich würde da sehr schlecht abschneiden, aber das war dann nicht. Das hing vor allem damit zusammen, dass ich schon ein bisschen Französisch konnte. Das heißt, die deutschähnlichen Wörter waren sowieso nicht schwer zu lernen und die anderen Wörter waren größtenteils französisch ähnlich, also das war kein Problem für mich.
Ja, das wissen wir natürlich und sagen es immer wieder gerne, das heutige Englisch hat ja seine Wurzeln einmal in den germanischen, alten germanischen Sprachen aus dem Nordseeraum und aus der normannischen Zeit, als die französischsprachigen Germanen die Insel dort erobert haben. So, und nun warst du noch woanders, und zwar im nordischen Raum. Ich meine jetzt in Skandinavien.
Ja, die skandinavischen Sprachen kann man geschrieben sehr viel leichter verstehen als gesprochen, vor allem im Dänischen. Aber naja, man lernt es auch. Das ist, wenn die Sprache ähnlich ist, wenn die Wörter ähnlich sind, dann ist das Erkennen, wenn jemand spricht oder schreibt, sehr leicht.
Ja.
Und an die Formen, um sie zu sprechen oder zu schreiben, gewöhnt man sich dann schon.
Ja, also der Stefan ist ein richtiger Polyglott, also Vielsprachler. Und es ist ja hochinteressant, dass er die, sagen wir mal, autodidaktisch sich in der Praxis autodidaktisch beigebogen hat, sage ich mal so hemdsärmlich. Und das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Das gelingt ja nur wenigen Menschen, sich da so zu etablieren, dass man also sich verständigen kann. Die Regie sagt Musik.
Ja, jetzt singt Remy Walter den Titel Terem Rigardu, Schaut zur Erde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio 1 ist Werner, René an der Technik, Stefan und Rana. Wir sind mal vier heute.
Ja, und wir sind auf NB Radio Treff 88,0.
Das dürfen wir nicht vergessen. So, wir haben ganz kurz über Stefan, seine Erlebnisse im europäischen Raum gesprochen. Und wir waren nun stecken geblieben. Skandinavien. Stefan, du warst ja auch zumindest in zwei skandinavischen Ländern. Und da bitte ich dich mal so kurz, wie du das sprachlich erlebt hast.
Ja, Dänisch habe ich also erst in einem kurzen Kurs in Flensburg ein bisschen gelernt. Und das war auch nötig, vor allem wegen der Aussprache. Dann war ich ein paar Mal in Dänemark, jeweils ein paar Wochen. Und habe da bei Bauern ein bisschen mitgeholfen, um eben auch schnell Kontakt zu kriegen. Und dann habe ich mal eine Fahrradreise durch Dänemark und durch ein Stück von Schweden gemacht. Und ziemlich am Anfang dieser Reise war ich dann in Schweden auch bei einem Bauern. Das war so an der schwedischen Westküste. Dort, wo also früher die Dänen waren, und deshalb ist der schwedische Dialekt dort im Tonfall noch dem Dänischen ähnlich. Das war wohl auch ein Grund, warum ich dort, nur indem ich mit dem Bauern gesprochen habe, in einer Woche von Dänisch auf Schwedisch umschalten konnte.
Ja, das ist ja unwahrscheinlich, Stefan. Ja. Wir haben ja eben an den Fingern abgezählt, also bei dir sind ja mindestens 10 Sprachen in Bewegung. Und um den Abschluss noch zu bringen, du warst ja auch in Griechenland. Griechisch ist ja eines der älteren europäischen Kultursprachen. Wie hast du das in Griechenland bewältigt, das sprachliche Problem? Ich vermute, du hast das auch gelernt.
Ja, Griechisch. Ich habe vor allem am Anfang eben Leute gesucht, die Deutsch oder Englisch konnten oder Französisch, einige Italienisch. Insoweit, für alles, was ich brauchte, habe ich irgendjemanden gefunden, der eine der anderen Sprachen spricht.
Aha. Also mit Griechisch hast du dich da nicht weiter...
Ich habe mich mit Griechisch beschäftigt. Ja. Und das geht natürlich sehr langsam. Dieser völlig andere Wortschatz, der geht nicht so schnell in den Kopf.
Ja. Und nicht gelernt hast du, und das ist sehr amüsant, das kennen wir aus eigener Lebenserfahrung, weil wir ja in der DDR nicht so nach Westen durften seinerzeit. Ja, da hast du also dich in Ungarn bewegt und ich erzähle das mal, oder du kannst es selber erzählen. Ungarisch ist natürlich keine europäische Sprache und ist so ganz anders. Sie ist weder romanisch, noch germanisch, noch slawisch. Und wie hast du das in Ungarn dort bewältigt?
Ja, da hat dann nur noch Zeichensprache geholfen.
Ja. Gut. Ja, also René und Werner, die wissen wenigstens die wichtigsten ungarischen Wörter, zum Beispiel Bier heißt Schör und Schnaps heißt Balinka und das sind so die allerwichtigsten Worte. Die
ich kenne nur das Wort Wies, das ist Wasser.
Wasser, das ist ja nicht so wichtig. Ne? Prima. So, wir bedanken uns bei Stefan und hoffen, dass er von seinen Erlebnissen noch vieles mal uns erzählen kann. Heute haben wir nur eine Übersicht gebracht über seinen Sprach. Ja, über seine Sprachen und wie er sie erlernt hat, und zwar durch die Praxis. Jetzt schalten wir mal um. Ich weiß nicht, ob Werner jetzt was noch vorbereitet hat.
Ich habe noch mehrere Sachen. Wenn ja. Zeit ist, kann ich was machen.
Dann machst du das jetzt.
Ja, ich habe zum Beispiel gefunden, unter dem Suchwort Esperanto bin ich auf Thomas Schütz gestoßen. War natürlich gespannt, wie der das gemacht hat. Aber bei dem ist das mit dem Esperanto etwas schief gegangen. Zu Anfang schreibt er, wie bin ich bloß zu Esperanto gekommen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich hatte irgendwie davon gehört und wollte wissen, wie so eine künstliche Sprache funktioniert und habe einfach mal über das Internet einen kostenlosen Kurs gemacht. Ich fand die Sprache sehr interessant. Insbesondere faszinierte mich die Möglichkeit, einfach Wörter neu zu bilden. Wenn man so etwas mit der deutschen Sprache macht, wird man dumm angeguckt. Warum eigentlich? Sprache dient doch der Kommunikation, also dem Übertragen von Informationen. Wenn das funktioniert, ist doch alles Paletti. Da braucht man doch nicht schief gucken. Warum muss man da unbedingt bestimmte vorgefertigte Wörter benutzen? Im Esperanto kann man sie... wenn man das konkrete Wort nicht weiß, auseinander zusammenkleben. Jedenfalls sehr leicht, könnte man im Deutschen auch machen.
Ja.
Wird aber sicher. Tja, die Grammatik war sogar für mich sprachunbegabten Typen sehr leicht zu erlernen, das half jedoch nicht bei den Vokabeln. Und deshalb habe ich im Internet keine Wörterbuch, da ich aber im Internet keine für mich geeigneten Wörterbücher finden konnte, die mir zusagten, habe ich mir selber welche erstellt. Und jetzt kommt das dumme Schloss. Und er hat so lange an den Wörterbüchern gearbeitet, dass er Esperanto wieder vergessen hat.
Ja, das ist ja nicht schön.
Das heißt, eigentlich kann er nicht sprechen, er kann nur noch Wörterbücher machen.
Ja, das ist eigenartig.
Ja. Ich habe auch noch ein nächstes, was gleich dazu passt. Ich bin auf ein PHP-Wortaro gestoßen. Deutsch Esperanto. Und das basiert nämlich auf Thomas Schütz, das ist nämlich eins von seinen. Und da habe ich einfach mal eingegeben, denke ich, das erste Mal, das Wort Rotkäppchen eingegeben und habe zwei Antworten gekriegt. War ich natürlich zufrieden. Die erste Antwort, die kannte ich ja schon, Rutsch Capolino. Und die zweite Antwort hieß Rutsch Cufulettino.
Cufo, ja.
Cufo ist für Kappe.
Die Haube, ja.
Haube, Kappe, ja. Und das findet man eben unter www. Wie heißt das? Linabell.de. Ach nee, da bin ich noch auf eine interessante Sache gestoßen. Unter www.linabell.de, dahinter versteckt sich Galina Beljakova hinter diesem Internet. Und die hatte auch irgendwann mal zu Zeiten der Sowjetunion Esperanto gelernt. Nach der Wende hatte sie dadurch einen Mann kennengelernt und hat ihn geheiratet und ist nach Deutschland gezogen.
Oh.
Und hat sich hier, weil sie ist nämlich Edelstein-Spezialistin, gelernte oder studierte aus Moskau, konnte sie natürlich keine Arbeit finden, aber dann hat sie sich, wie das üblich ist, Internetkurs und Gestaltung von Webseiten gemacht und ist jetzt sozusagen fast selbstständig und macht nebenbei Esperanto und hat ein schönes Foto von sich ins Internet gestellt.
Ja. Warum nicht? So sind die verschiedenen Wege.
Geboren in Tarn, studiert in Moskau Esperanto und dann nach Hannover.
Ja. René, du hast noch eine wichtige Mitteilung.
Ich habe noch eine Vorschau fürs nächste Jahr gefunden, also Kalender. Im nächsten Jahr findet der Deutsche Esperanto-Kongress in Münster statt, und zwar vom 10. bis 13. Juni.
Das ist Pfingsten?
Ja.
Pfingsten ist ein Fest der 50 Tage nach Ostern.
Ja. Und der Weltkongress, der ist nächstes Jahr im Juli, vom 23. bis 30. Juli 2011, und dieser findet in Kopenhagen, also in der Hauptstadt von Dänemark, statt.
Ja.
Ja.
Na gut, soweit erst einmal. Ich habe mal etwas ganz anderes.
Oh.
Zu jedem Weltkongress, ich dachte ja, pro Weltkongress, beispielsweise Havanna oder nächstes Jahr in Kopenhagen, gibt es auch immer die Zusammenkunft der Katzenfreunde. Da sollte man nicht drüber schmunzeln, das ist zum Schmunzeln und soll ja auch sein. Und ich habe jetzt vorliegen eine wunderbare Zeitschrift der Katzenfreunde in Esperanto. Und womit beschäftigen sie sich in der Welt? Genau mit den gleichen Problemen wie die Katzenfreunde-Gruppe in Nordbrandenburg, die da heißt Rondo Kato, ein Esperanto-Wort. Und zum Beispiel, wie wollen wir, so ist das also das Hauptthema dieser Zeitschrift, also der jetzigen Ausgabe, wie sollen wir die ausgesetzten kleinen Katzen retten? Und wie klappt das mit der Kastration? Das Allerwichtigste bei Katzen ist Kastrieren. Das sind auch die Themen weltweit. Und dann kommt das doch wieder ganz ernst auf den Tierschutz. Ich will aber noch ein paar lustige Dinge sagen, damit das nicht alles so traurig ist. Übrigens, die Katzenfreunde der Welt sind genauso begeistert von dem Tier Katze wie alle anderen auch. Und wie auch die Deutschen und die Neubrandenburger. Die Katze fasziniert eben. Und hier gibt es also einige Katzenregeln, die sind eben, und wer eine Katze hat, weiß, dass das zwar spaßig ist, aber ernst gemeint ist. Zum Beispiel die Türen. Eine Katze toleriert, also gestattet, niemals geschlossene Türen, egal in welches Zimmer das führt. Um diese Türen aufzumachen, kann man sich aufstellen, und wenn die Menschlein das nicht machen, und sich selber aufmachen. Oder Badezimmer. Immer wenn Gäste da sind, folge ihnen, diesen Gästen, auch in das Badezimmer. Dann setzt man sich hin und guckt. Man setzt sich hin und guckt, was die Gäste während ihres Aufenthaltes dort machen. Oder Schlafenszeit. Immer soll man auf dem Menschen sich hinlegen und die ganze Nacht sich dort aufhalten, auf dem Menschlein, auf seinem Büchsenöffner. Und so weiter. So geht es also weiter, und das ist zum Schmunzeln, und doch ist es so, kann man sagen, ja, so ist auch meine Katze. Das mal so zu den Spezialfachgebieten, Cat Amicaro, Katzenfreunde, die eben weltweit die gleichen Sorgen haben, wie wir auch hier in Neubrandenburg. Und dann wollen wir noch einmal auf unseren Esperanto-Schnupperkursus aufmerksam machen.
Ja, das ist sehr wichtig.
Das ist äußerst wichtig. Wir führen in diesem Jahr zum 45. Male ein sogenanntes Wochenendseminar durch. Sogenannt deswegen, weil es ja ein Seminar zwar ist mit Frage, Antwort und gegenseitigem Austausch der Meinungen, aber wir vermitteln dort auch das Esperanto. Und das ist in diesem Jahr vom 22. bis 24. Oktober. Wir treffen uns in der Oststadt von Neubrandenburg in Neuwobatreff. Das ist die Salvador Allende Straße vor dem Klinikum, von der Stadt aus gesehen. Haltestelle vom Bus aus Semmelweisstraße Nummer 80.
Fährt dann lang, ne? Die Nummer 80 fährt in Richtung Oststadt, ja.
Ja, von Busbahnhof in Richtung Oststadt. Dort ist also ab 18 Uhr beginnen wir uns dort zu versammeln. 19 Uhr beginnt der Unterricht am Freitag. Am Sonntag von 9 Uhr bis 21 Uhr. Am Sonntag von 9 Uhr bis um 12 Uhr. Wir reichen dort auch Essen, das machen wir aber selber, wie die Skoltoi, wie die Fahrtwender, wird alles selber zubereitet, wird eingekauft, sagen wir mal so, da muss also keiner Angst haben und Schulden mitbringen. Unbedingt bitten wir Sie, sich anzumelden, wer also am gesamten Seminar teilnehmen möchte oder am Sonnabend nur teilnehmen möchte, da wir entsprechende Anmeldungen dann das Essen einkaufen. Ja, Anmeldung über Telefon, Werner Levin, im Telefonbuch von der Brandenburg, gibt es ja ganz neue, schicke jetzt, Telefonbuch, unter Werner Levin oder Werner Pfennig findet man das. Im Internet tippt man ein, im Suchprogramm für die Telefone, Esperanto Neubrandenburg, und da gibt es auch eine Telefonnummer, das sind drei Möglichkeiten, oder über das Internet über www.esperanto-nb.de, da finden Sie dann auch unsere Korrespondenzadresse. Wir wollen auch noch kurz sagen, warum wir Esperanto lernen möchten sollen. Und zwar geht es um die Propädeutik. Propädeutik heißt Vorkenntnis, Vorwissen einer Sache. Und warum akzentuieren wir das so? Weil wer eine andere Sprache lernen möchte, außer Esperanto, aber zuerst Esperanto lernt, begreift, was ist eigentlich eine Sprache? Woraus besteht eine Sprache? Wie funktioniert eigentlich eine Sprache? Und deshalb, weil Esperanto sich vollkommen frei gemacht hat von Ausnahmen, und wir sagen das mal so ein bisschen, sich entschlackt hat, es ist nur an Esperanto drin, was eine Sprache wirklich benötigt, deswegen ist sie übersichtlich, durchschaubar, man kann sich selbst das alles weiterentwickeln, wenn man möchte. Durch die festgelegten Regeln kann man sagen, wenn das so ist, dann ist es bei dem anderen auch so. Und deswegen begreift man, wie gesagt, was ist das Sprache und kann dann, wenn ich eine weitere Nationalsprache lerne, viel besser schlussfolgern, aha, es geht jetzt um die Verben, das ist ja das Komplizierteste in jeder Sprache, die Verben und die persönlichen Fürwörter, die hängen so und so zusammen, da ändert sich denn das und so und so. Und das kann ich also begreifen. Oder was ist eine Deklination, was passiert dort mit den Adjektiven und den Substantiven? Ich weiß gar nicht, wie heißen die heute, die das ja anders bezeichnet. Und was ist mit den Zeiten der Verben? In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft und alles das kann ich also vom Esperanto heraus besser verstehen. Und wir haben auch ein Gebiet im Esperanto, die sogenannten aktiven und passiven Partizipien, tolle Sache. Alles das ist durchschaubar, übersichtlich, ohne jegliche grammatische, orthografische Ausnahme. Und deswegen nennt man das Propädeutik, das heißt also Vorkenntnisse und so weiter. Und das ist jetzt für die Lehrer, für die Eltern ganz wichtig, wenn sie die Kinder zu unserem Seminar schicken. Das hat für sie den Vorteil, dass sie später oder gleichzeitig andere Sprachen viel schneller begreifen. So, das ist die Einladung zum Seminar. Jetzt sagt René noch was.
Wir machen noch eine Musik, oder nicht?
Ja.
Den nächsten Titel, welchen nehmen wir da? Massimo Manca, Hey Wie. Hallo Wie, Hey Wie. Thank you.
Liebe Hörer und Hörer, wahrscheinlich unser letzter Beitrag heute in der, unserer Sendung Esperanto-Welle quer durch das Esperanto-Land auf NB Radio Treff 88,0. In unserer Fachzeitschrift Esperanto aktuell, die für Deutschland und Österreich gilt, habe ich unter diverses Vermischtes aus Österreich einen kurzen Artikel gefunden, dass in einem Esperanto-Park in Wien eine internationale Ausstellung über Kanaldeckel stattfindet. Die Kanaldeckel haben mich nicht interessiert, aber Österreich oder Wien und Esperanto-Park. Habe ich also mal eingegeben und siehe da, ich habe eine historische Liste gefunden mit 36 Einträgen über Esperanto-Geschehen in Wien.
Ja.
Und man soll sich nicht wundern, Wien war ja von jeher eine europäische Kulturstadt und dass so viel in Esperanto dort passiert ist oder durch die Esperanto-Freunde. Es sind 36 Zeilen und ich will nur mal ungefähr 10 davon vorlesen, worum es überhaupt geht. Eine Auflistung also zu Esperanto-Sachen. 1917, erstes Esperanto-Lektorat der Welt an der TH Wien. 1924, 16. Esperanto-Weltkongress. Der 16. Esperanto-Weltkongress und der 28., 55. und 77. haben auch in Wien stattgefunden. 1925, jetzt wird's interessant. Gesetzblatt Nummer 1225. April laufende Nummer 42. Esperanto als Wahlfach an österreichischen Schulen. Zugleich Einsetzung einer staatlichen Prüfungskommission für Esperanto im Unterrichtsministerium.
Oh.
1926. Esperanto Sprachschilder auch für Polizisten erlaubt. 1927. Gründung des Internationalen Esperanto-Museums in Wien. Das ist heute noch.
Das gibt es heute noch, ja. Ist jetzt in einem Schloss untergebracht.
1929. Abschluss des Internationalen Esperanto-Museums als Corpus Separatum an die österreichische Nationalbibliothek. Anschluss. 1938 bis 45 Nationalsozialisten verbieten Esperanto.
Ja, wie könnte das anders sein?
Ja, 1947 Einführung des Esperanto-Bahnhofsdienstes, 1952 erstes Lahmhof-Denkmal Europas in Wörgl, 1956 Esperanto-Straße in Wien im 11. Bezirk, 1958 Enthüllung des Lahmhof-Denkmals in Wien am Börsenplatz, 1958 Esperanto-Park in der Wiener Neustadt, 1959 Lahmhof-Gedenktafel in Wien im 8. Bezirk, 1963 Esperanto-Straße in Villach, 1968 Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Esperanto ist als Fremdsprache bei Prüfungen für Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken gleichwertig zugelassen.
Oh.
Ja, das waren mal einige Beispiele. Da sehen Sie mal, was so in Österreich, besonders in der Hauptstadt natürlich, schon durch die Esperanto-Freunde passiert ist im Zusammenwirken mit den städtischen Behörden. Ne?
Ja, und ganz zum Schluss noch etwas Schönes. Was ist eigentlich heute für ein Tag, ihr alten Ossis?
Ja.
Heute ist der 7. Oktober, seinerzeit der Tag der Republik. Und René, wir sind ja hier alle alt wie Steinkohle, also über 30 Jahre. Das weißt du ja nicht mehr. Die DDR wäre wohl heute 61 Jahre alt geworden, hätte sie bestanden.
Aus Ruinen und ja. Der Zukunft gewandt.
Ja. Ja. Leider wurde das Experiment Sozialismus mit uns gemacht, aber das ist nur egal. Wir waren ja gerne DDR-Bürger. Und sind auch jetzt gerne Bundesbürger, umso lieber. Das war so am Rande.
Schluss. Ja, jetzt sind wir fertig. Ne? Und dann heißt es wie immer, Wiederholung dieser Sendung am 9.10. ab 16 Uhr. Und die nächste Sendung ist Esperanto-Welle ist geplant für den 20. Oktober ab 16 Uhr. Und
faru festoin, la infanoi cir muteron, ciam diru nur la veron. La infanoi faru rondon, cae econu tutan mondon. La infanoi laute cantu, novain arvoin, cie plantu. La
Verantwortlich für diese Sendung ist Franz Bolivar, der Analytiker.
Diru nur la veron.